Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Moin Hannes, wie ist es?
Oh ja, ne? Sommer ist vorbei. Ich finde, es ist irgendwie kalt geworden auf einmal. Es ist ein bisschen Herbstblues hier.
Aber ich hatte heute Morgen Handschuhe an auf dem Fahrrad. Ne? Ja, unter 10 krass. Grad geht das, ja.
Ja, hätte ich Winter mich trotzdem geschämt. Also.
Ja, bitte. Hallo, Winter is coming. Und du schon wieder Bock auf Eiszeit? Ne? Klimawandel weg, jetzt Eiszeit?
Ach, hör auf, ey. Aber hast du noch nicht genug von der Eiszeit hier? Ich sehe, du bist schon hier so voll on fire.
Ach, so weit will ich jetzt nicht gehen. Ne? Also brauchen tue ich es nicht, aber ich habe schon noch Fragen.
Oh, hört, hört. Hat da jemand Interesse an der Geomorphologie bekommen?
Nö, jetzt übertreiben wir nicht. Aber so ganz grundsätzlich.
Ja, okay. Was hast du für eine Frage?
Was haben wir denn von den Eiszeiten heute noch so?
Ja, was ist das denn für eine Frage? Also es ist...
Ne, wenn ich so das blaue Eis esse, Schlumpfkotze, wie das bei uns heißt, dann kriege ich ja irgendwann Karies, wenn ich davon zu viel mache.
Absolut, ja.
Ja, und Eiszeiten, was bleibt denn da? Mammut, Säbelzahntiger haben wir jetzt nicht mehr.
Weil die sind alle fort, ne? Alle ausgestorben, weg, aus, Ende.
Ja, deprimierend, Artensterben. Ja,
ist so.
Ja, aber genau das meine ich. Also, die sind ja nicht mehr da. Also, jetzt fände ich es schon irgendwie super spannend, erdgeschichtlich. Okay, okay. Aber wenn ich mich so ganz dunkel erinnere, also ganz dunkel, dann gibt es ja sowas wie eine glaziale Serie und so. Ah. Und wir sehen heute noch hier und da sowas.
Okay, okay, ja. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Ja, bist du sicher, also, dass ich diese Frage kurz beantworten soll? Ja, wir können natürlich jetzt auch über so spannende Dinge sprechen, wie so Modelle von so Dingen in so der Wirtschaftsgeografie. It's up to you.
Also, ich habe nicht erwartet, dass ich eine kurze Antwort bekomme. Und ich wollte da auch keine schlafenden Hunde wecken.
Jawohl, ja, schlafende Mammuts, ne?
Ja. Eiszeit Teil 2. Es gibt keinen drinnen.
ja. Okay, alles klar. Dann gib mir doch erstmal so nochmal so deinen Kenntnisstand, einen kleinen Rückblick. Machen wir jetzt mal wie so bei den Fernsehserien. Was bisher geschah? Eiszeit Teil 1.
Was bisher geschah? Im Pleistozän, Erdzeitalter, kam es zu mehreren Vereisungsphasen und ein Großteil der Nordhalbkugel war von Eis bedeckt.
Check.
Vor allem die letzten drei Glaziale in Süddeutschland, Mindel, Riß und Würm, in Nordeuropa, Elster, Saale, Weichsel.
Oh, herrlich.
Sind wichtig für uns, also der Rest ist uns quasi erstmal egal. Nordamerika, völlig wurscht. Das letzte glaziale Maximum, also die maximale Vereisung, war vor etwa 20.000 Jahren und wir befinden uns seit 11.700 Jahren im Holozän und das ist eine Zwischenwarmzeit.
Wow, Holger, ich bin begeistert. Nichts hinzuzufügen. Wer von euch jetzt immer noch so ein paar Fragezeichen hat, wo es jetzt noch nicht so direkt klingelt mit Holozän und letztes glaziales Maximum, hört euch doch nochmal am besten passend zum Wetter hier die Folge 19 an. Sommerzeit ist Eiszeit.
Ja, und für alle, die später dazu gestoßen sind, selbstverständlich zum Semesterstart Folgen 1 bis 23.
Das sowieso, ja. Du, ganz kurz abgeschweift, mir ist es ein bisschen unangenehm. Im Letzten sagte mir jemand, oder ich habe es jetzt schon nicht zum ersten Mal gehört, so, ha, es ist total schön, ich höre eure Stimmen immer so gerne beim Einschlafen. Ich war so ein bisschen unangenehm berührt, muss ich sagen.
Du, ganz ehrlich, das hat man zu meinen Referaten schon im Studium gesagt. Also, du bist so wie so ein Nachrichtensprecher, ich kann da voll gut bei wegdämmern.
Okay, okay, lass uns das, Winterschlaf, Eiszeiten.
Ja, lassen wir vielleicht besser.
Genau, ja. Also, warum sind die wichtig und wo sehen wir heute noch Auswirkungen bei uns hier in der Landschaft? Wenn wir uns die Landschaft in Deutschland anschauen, können wir, was die Eiszeiten angeht, eigentlich so eine Dreiteilung vornehmen, nämlich die Gebiete, die von den Vereisungen der Alpen direkt bedeckt waren, also im Süddeutschland, die Alpen, Alpenvorland, und die im Norden, wo der fennoskandische Eisschild weite Teile Norddeutschlands bedeckt hat, und dazwischen hatten wir diese Bereiche, die nicht vergletschert waren.
Also keine Gletscher. Das heißt, wir haben auch da keine glazialen Formen, über die es ja heute wohl gehen wird.
Ja, langsam, indirekt schon, ja. Also abgesehen vom Brocken, so kleinen Bereichen vom Schwarzwald und einigen Gipfeln vom Bayerischen Wald gab es jetzt keine Vereisungen so in den Mittelgebirgen, sondern auch durch die Gletscher bedingt, dann periglaziale Bedingungen.
Also scheiße kalt, aber keine Gletscher.
Genau, ja. Und wir müssen der Vollständigkeit halber nochmal die ehemals vereisten Gebiete unterteilen, also im Norden und Süden, in Altmoränen und Jungmoränenlandschaften.
Altmoränen und Jungmoränen, okay, was sagt uns das? Und sag jetzt nicht einfach, die sind älter und jünger.
Ja, richtig smart, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall der Fall. Das Altmoränenland war während Elster- und Saale-Eiszeit im Norden, beziehungsweise Mindel- und Riss-Eiszeit im Süden vereist. Und das Jungmoränenland war während des Weichselglazials im Norden, beziehungsweise des Würmglazials im Süden vereist. Die Formen, die dabei geschaffen wurden durch das Eis, sind alles die gleichen. Allerdings sehen wir im Altmoränenland diese Form nicht mehr so deutlich. Ganz einfach, weil die halt 100 bzw. 300.000 Jahre älter sind und so gesehen 100, 300.000 Jahre mehr Zeit darüber hinweggegangen ist und diese Formen wiederum mehr abgetragen wurden und verwittert sind. Bei allen weiteren Betrachtungen für heute würde ich jetzt mal sagen, bleiben wir beim Jungmoränenland, weil man das noch sehr schön sieht. Ne? Die sind teilweise gerade mal etwas über 12.000 Jahre alt. Und wichtig wäre jetzt noch zu sagen, Jungmoränenland, Altmoränenland, dass das Altmoränenland deutlich größer ist, vor allem in Norddeutschland. Da rückte während der Elster- und der Saale-Eiszeiten, rückten die Gletscher bis an den Rand der Mittelgebirge vor, also hier bei uns bis kurz vor Düsseldorf. Während im Weichselglazial das Eis nur so die östlichen Teile von Schleswig-Holstein, ganz Mecklenburg-Vorpommern und große Teile von Brandenburg bedeckt hat.
Also heute nur Jungmoränenlandschaft, von wegen frische Formen und so, kann man noch sehen.
Ja, genau. Holger, du kamst eben zu den Formen. Was sagt dir die glaziale Serie? Und ich meine jetzt nicht damit die Frisurvariation der Departmentssitzung.
Manchmal glaube ich, ich würde reich werden, wenn wir eine Karlauer Kasse hätten. Da würde ich auf die paar Cents von Spotify verzichten, aber die kriegen wir ja eh nicht, die kriegt ja die Uni.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Was heißt denn wir? Ne? Die Uni wird reich.
Ja, davon. reich mit uns, genau. Ja gut, da wird die Karlauer Kasse eben auch nicht reichen für alles. So sehr wir uns auch bemühen, um das strukturelle Defizit aufzubessern hier, wie das im Verwaltungsdeutsch heißt, wir stopfen das Loch nicht, kommen wir zurück zu den Gletschern.
Alles klar. Ja, Probleme, Konflikte einfrieren, glaziale Serie. Fangen wir mal an mit der Endmoräne. Und wie gesagt, wir bleiben jetzt einfach mal im Weichselglazial in Norddeutschland. Also, kurz zusammengefasst, in Skandinavien bildet sich während der Eiszeit ein riesiger Inlandsgletscher und der schiebt sich von Skandinavien, kommt immer weiter, unter anderem nach Süden und schiebt dabei jede Menge Sand, Geröll, was auch immer an Sediment und Felsen mit sich, schmürgelt und schleift ganze Felsen und Berge ab, friert aber auch teilweise am Untergrund fest und bricht dann Steine heraus und kann halt auch wirklich riesige Felsbrocken über mehr als 1000 Kilometer weit transportieren. So, dieses Material, was sich unterm Gletscher oder auch in dem Gletscher oder vor dem Gletscher befindet, das schiebt der mit sich und schiebt so gesehen wie ein Erdwall vor sich ab, wo er quasi zum Stehen kommt.
Wie hoch ist das Eis so am Rand? Also ich gehe mal davon aus, dass der Gletscher irgendwie so ausläuft, ne? Aber
genau, hier so mehrere Zehnermeter auf jeden Fall noch in Deutschland. Für Schleswig-Holstein gehen wir so von einer maximalen Mächtigkeit von 150 bis 250 Metern immer noch aus. Vielleicht nicht direkt am Rand, sondern so ein, zwei Kilometer oder ein paar Kilometer hinter dem eigentlichen Rand. Im Zentrum von Skandinavien hatten wir Eismächtigkeiten von über 3000 Metern.
Okay, und der Endmoränenwall oder die Endmoränenwelle markieren dann den maximalen Vorstoß des Eises. Also
ganz genau. Also
wie hoch ist so ein
Das, Wall? Was wirklich das Eis in diesem Fall vor sich her schiebt, deswegen auch Endmoräne. Und diese Höhe der Welle ist ganz unterschiedlich. Man hat früher zwischen flacheren, sogenannten Setzendmoränen oder steileren Stauchendmoränen unterschieden, also wo es wirklich so zusammengeschoben wurde. Ich würde sagen, so generell sind die mal locker 30, 40 Meter hoch, teilweise auch noch höher. So die höchsten Erhebungen, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, sind zum Beispiel auch so im Landesteil Schleswig, die Fröruper Berge, also für Norddeutschland Berge, die sind schon an die 80 Meter hoch, wo das Material dann so zusammengeschoben wurde. So, und hinter den Endmoränen liegt dann die sogenannte Landschaft der Grundmoräne. Das ist also der Bereich, der vom Gletscher bedeckt war. Und diese Grundmoränenlandschaft weist eine große Vielfalt an charakteristischen Formen auf. Vor allem in den Randbereichen, das ist jetzt mal wirklich groß gedacht, eigentlich all das, was bei uns in Meck-Pomm, Brandenburg und Schleswig-Holstein ist, herrscht hauptsächlich die sogenannte kuppige Grundmoräne vor. Der Gletscher hat am Rand schon relativ viele Spalten und Risse und wie gesagt, der nimmt jede Menge Sediment mit und beim Abtauen des Gletschers oder auch so haben wir so Schmelzwasser und das spült so gesehen Sediment und Geschiebe in so einzelnen Rillen oder Hohlräumen im Gletscher so gesehen zusammen. Und dadurch entstehen so Sedimentfallen und wenn der Gletscher abtaut, haben wir dann so gesehen ja Vollformen, die dabei entstehen, so kleine Hügelchen etc.
Okay, das habe ich verstanden. Und was ist dann mit den ganzen Seen, die da entstehen? Also wenn das jetzt eher flach ist?
Also genau, also auch in diesen hügeligen Landschaften, wo Vollformen da auch Hohlformen, ne? Klar. Ich beschränke das jetzt mal auf drei Phänomene. Es gibt da noch so ein paar mehr Sachen, aber mal ganz vereinfacht so. Wenn der Gletscher noch aktiv ist oder umso stärker, wenn er anfängt, langsam niederzutauen, haben wir Schmelzwasser. Ne? Also auch im Hochglazial, wenn die Sonne aufs Eis scheint, schmilzt da ein bisschen was, wie gesagt, versickert durch Gletscherspalten und so weiter und so fort und spült halt jede Menge Sediment mit.
Das ergibt dann quasi diese kuppige Grundmoränenlandschaft. Das wollte
genau.
Ich, glaube ich, gerade schon.
Genau, richtig. Und unter dem Gletscher haben wir ein richtiges Entwässerungsnetz. Das bewegt sich mehr oder weniger parallel zur Fließrichtung des Eises, also zum Rand des Gletschers hin. Und da tritt dann das Schmelzwasser auch durch so genannte Gletschertore ans Tageslicht, durchbricht dann auch diese Endmoränenwelle, sodass wir heute auch bei diesen Hügelketten immer wieder Lücken haben. Und diese Hauptrinnen von dem subglazialen Abflusssystem, also diesen Schmelzwasserrinnen unter dem Eis, die tiefen sich ordentlich in den Untergrund ein und dadurch entstehen häufig so ganz langgestreckte, schmale Seen.
Was heißt in dem Zusammenhang langgestreckt?
Also in der Regel schon bis zu mehreren hundert Metern breit, aber dafür auch mehrere Kilometer, auch mal 10, 20 Kilometer teilweise lang. Also ihr könnt das einfach mal selber so ein bisschen ausprobieren. Schaut euch mal bei Google Maps oder Google Earth Satellitenbilder an. Ich finde, das sieht man ganz gut, diese Rinnenseen in Schleswig-Holstein zum Beispiel so zwischen Flensburg und Schleswig, davon ausgehend Richtung Ostseeküste, da hat man dann wirklich einige von so ganz langen, schmalen Seen, einer heißt auch lustigerweise Langsee, die sich senkrecht zum Eisrand, also Ost-West-Ausdehnung, ja, in der Landschaft da befinden.
Okay, so ein Gletscher schmilzt und da fließt ordentlich Wasser den Rhein runter. Wo fließt das Wasser hin?
Ja, komme ich sofort zu, kleinen Moment. Erst noch die beiden anderen Seen.
Andere Seen, das dauert und ist ganz schön lang gestreckt.
Genau, deswegen nur drei verschiedene Typen an Gewässern. Ich gebe mein Bestes, mich kurz zu fassen und würde aber gerne noch die Zungenbecken und Toteislöcher der Vollständigkeit halber vorstellen.
Das klingt schon wieder alles so bildlich in der Geomorphologie. Ich kann es mir vorstellen, allerdings wie ein Loch tot sein soll. Na gut, wir werden sehen.
Also, okay, Zungenbecken. Direkt hinter den Endmoränenwellen, da wo der Gletscher gelegen hat, haben wir häufig große Seen. Und die sind ganz im Gegensatz zu diesen Rinnenseen eher ausgeglichen in ihrem Länge- und Breiteverhältnis. Die entstehen, wenn der Gletscher abtaut oder niedertaut. Ne? Wenn es wärmer wird, zieht sich der Gletscher ja nicht aktiv zurück, sondern er taut von oben ab, fängt an zu schmelzen, wird immer flacher und zerfällt dabei in einzelne Stücke. Quasi, das sieht dann aus wie so riesige Eisschollen, nur halt nicht im Wasser. Es kommt häufig vor, dass große Gletscherstücke, die teilweise auch hunderte Quadratkilometer groß sind, von dem noch aktiven Gletscher getrennt werden. Das nennt man dann Toteis. Und wenn der Gletscher taut, dann gibt es halt noch mehr Schmelzwasser, das Richtung Gletscherrand fließt. Und das bringt einfach noch größere Unmengen an unsortiertem Sediment mit. Und wenn da noch relativ weit vorne in der Grundmoränenlandschaft, also kurz vor den Endmoränen, dann häufig noch so ein großer Toteisblock wie so eine riesige Eisscholle liegt und rundherum spült das Schmelzwasser ganz viele Sedimente hin, dann kann es durchaus sein, dass dieser Toteisblock über mehrere Jahrtausende noch existiert, während sich davor, dahinter und so weiter Sedimente ablagern. Nur halt nicht an der Stelle, wo dieser Eisblock liegt. Und erst wenn der abgetaut ist, was bleibt dann übrig? Da sind halt keine Sedimente hingekommen, dann haben wir da so Hohlformen. Und das sind diese sogenannten Zungenbecken der ehemaligen Gletscherzungen. Und die sind dann heute meistens entweder vermoort oder schöne große flache Seen.
Und wo finde ich sowas? Bei uns, wenn ich das jetzt sehen will.
Ja, die größten Seen Deutschlands, oder nicht der allergrößte, sind die größten Zungenbecken sehen einmal im Norden der Müritzsee oder der große Müritzsee und in Süddeutschland der Chiemsee. Aber im Prinzip ist die ganze Mecklenburger Seenplatte eine Ansammlung von so Zungenbecken mit so ein paar Rinnenseen und so weiter verbunden und so. Und jetzt nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auch in ganz Zentraleuropa, jetzt weiter nach Osten gehend, haben wir solche Seenplatten, wo ehemals diese Toteislöcher oder Zungenseen waren. Pommersche Seenplatte, die Masuren und so weiter.
Okay, ich habe bei Toteis immer nur an so kleine Löcher auf irgendwelchen Feldern und Äckern gedacht. Ich wusste gar nicht, dass die so groß werden können. Also Chiemsee ist ja jetzt schon...
Ist mehr als ein Acker, ja.
Bisschen.
So. Nein, du hast vollkommen recht. Die klassischen Toteislöcher, also auch diese Formen, die wir so bezeichnen, sind viel kleiner. Es ist aber im Prinzip fast der gleiche Prozess. Auch hier haben wir Eisblöcke, die, also Toteisblöcke, ne, vom Gletscher getrennt, die übrig bleiben. Und die werden dann auch von beim Abschmelzen des Gletschers von Schmelzwassersedimenten umschlossen und vor allem diese kleineren Eisblöcke auch irgendwann von Schmelzwassersedimenten überdeckt. Und damit sind sie dann auch vom Sonnenlicht so gesehen geschützt und können dann über wirklich auch Jahrhunderte, Jahrtausende auch diese kleinen Eisblöcke im Untergrund bestehen. Und die letzten Toteisblöcke sind wahrscheinlich erst am Ende der jüngeren Dryas abgetaucht. Also beim letzten Aufbäumen der Eiszeit nochmal bevor das Holozän 11.700 vor heute eingesetzt ist. Und auch hier, ne, wenn das Eis weg ist, haben wir so gesehen eine Hohlform, die dabei entsteht, ne, weil das Wasser versickert. Und häufig haben wir aber auch dann feinere Sedimente im Untergrund, sodass der Untergrund nicht so ganz wasserdurchlässig ist und diese Toteislöcher füllen sich mit Wasser und dann sind es sogenannte Solle oder Sölle, also ein Soll, mehrere Sölle.
Okay, ich war jetzt länger nicht mehr in Norddeutschland oder bin da nicht so regelmäßig, aber gefühlt so aus der Erinnerung heraus gibt es sie doch da auf jedem Acker.
Und ja,
also der Bauer pflügt immer schön drumrum.
Ja, also für die Landwirte ist das natürlich ziemlich ärgerlich, ne, dass die auf einem Acker teilweise x von diesen Toteislöchern haben, die, was ich dann so zwischen 5 und 20 Metern Durchmesser haben. Das ist aber ökologisch gesehen so gesehen großartig, das sind Biodiversitätsinseln, ne? Also ein Lebensraum für super viele Arten, die sonst auf diesen Monokulturäckern eigentlich gar keine Chance hätten.
Naja gut, es ist irgendwie so ein bisschen, als hätte die Natur mitgedacht, ne? Wir haben Klimawandel und da beklagt man sich ja nicht unbedingt über ein paar Wasserlöcher auf der Weide.
Ja, ganz genau.
Aber du wolltest eben noch erklären, wo das Wasser hingeht, wenn es einmal das Gletschertor durchflossen ist und Grund oder das Grundmoränengebiet verlässt.
Ah ja, stimmt, genau. Ja, ist ja echt klar, ne? Also das Wasser fließt ins Meer.
Wie alles. Und das war's, oder was?
Ja, im Prinzip schon. Aber, glaziale Serie, dabei entstehen noch zwei ganz charakteristische Formen, die zu der glazialen Serie gezählt werden. Also stell dir vor, Grundmoränenlandschaft, ne, wir haben so eine enge subglaziale Abflussrinne, die kommt durch das Gletschertor und dann ist ganz viel Platz dahinter und das Schmelzwasser mit den ganzen Sedimenten bildet dann so einen großen Schwemmfächer, wie so ein kleines Delta eigentlich und so ein verzweigtes Flusssystem. Die Fließgeschwindigkeit lässt nach und die mitgeführten Sedimente werden dann da abgelagert. Und das Wasser, das fließt natürlich weiter und das erreicht das sogenannte Urstromtal und das ist ein riesiges Flusstal und da wird parallel zum Gletscherrand das Schmelzwasser dann zum Meer geführt.
Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie den Rhein, also so wie du das in der letzten Folge, in der letzten Eiszeitfolge beschrieben hast, der ganz breit war und sehr verzweigt. Ist das in Norddeutschland bei der Elbe ähnlich gewesen oder ganz anders?
Jein, also bildlich, landschaftlich können wir uns das genauso vorstellen. Die Elbe ist ein Teil dieses Urstromstals. Also ein Großteil der unteren Elbe läuft so gesehen parallel zum Gletscherrand. Dann kommt die aber eigentlich von Süden. Und dieses Urstromtal, das sieht man halt noch heute super gut auf Satellitenbildern. Das ist eigentlich so eine Kombination von so Teilabschnitten der Elbe, der Spree, der Oder, der Warther und dann der Weichsel. Also wirklich so von Westen nach Osten. Und das siehst du wirklich so, es hat eine ganz klare West-Ausdehnung. Und da kann man sich denken, okay, so nördlich davon, paar zehner Kilometer nördlich davon war der Gletscherrand und das Wasser ist dann in die Nordsee transportiert.
Ich finde die Dimensionen immer schwierig. Ne? Wenn ich mir heute so einen Gletscher angucke, ich habe schon mal gesagt, ich habe diese glaziale Serie verstanden, da stand ich in Island auf einem Endmoränenwall und dachte, ah, so ist das also gemeint. Aber hier haben wir ja viel mehr Wasser. Also das, klar, wir haben eine Kontinentalvereisung, wenn man so will. Ne? Also ganze Kontinente sind vereist. Da müssen ja Unmengen an Wasser abgeflossen sein. Und die formen ja auch irgendwie das Landschaftsbild. Ne? Also wir sehen ja heute, der Rhein ist eingeengt, da passiert nicht mehr so viel. Der tritt dann über die Ufer. Aber bei Flüssen, die so laufen können, wie sie wollen, da ändert sich ja doch relativ viel. Und das Ganze ja auch über den eigentlichen Eisrand hinaus. Gut, ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben die glaziale Serie, bestehend aus einer Grundmoränenlandschaft. Da gibt es so ein kuppiges Relief drunter und dann verschiedene Hohlformen. Wir haben den Endmoränenwall und wir haben im Vorfeld den Sander und das Urstromtal, also diesen Schwemmfächer und dann das, wo im Prinzip das Wasser abfließt.
Genau, und ist eigentlich super, dass du das sagst, diese wahnsinnigen Dimensionen und was so ein Gletscher alles beeinflusst hat. Es fehlt jetzt auch nochmal konkret darauf zurückkommt, ein Element der glazialen Serie, die wirklich auch weit weg vom Gletscher ist und die ist gar nicht so ausschlaggebend oder gar nicht so sichtbar im Relief. Ist relativ lame vom Relief eigentlich, aber ist halt ultra wichtig für unsere Landwirtschaft.
Vergletscherung als Standortfaktor. Thünsche Ringe wie Eiskristalle in Wirklichkeit, oder wie soll ich mir das?
Ja, also wohl eher Thünsche Toteislöcher, oder?
Ja, wird jetzt schon kalt ums Herz.
Alles Schnee von gestern. Deine Frage zu beantworten. Ja, die Eiszeiten haben massiv Auswirkungen auch heute auf unsere Landwirtschaft, also auf die Standortfaktoren der Landwirtschaft. Das jetzt nicht nur auf die Probleme beim Pflügen rund um die Toteislöcher bezogen, ne, in der Grundmoränenlandschaft. Die Grundmoränenlandschaft ist relativ arm, da wir hier im Untergrund sehr viel unsortierten Geschiebemergel haben. Wasser versickert häufig sehr schnell. Aber wichtig oder gut ist so gesehen diese glaziale Serie bei uns hier in dem Kölner Umland direkt, wo wir unsere Lösslandschaften haben in den Börden, so am Nordrand der Mittelgebirge. Und deswegen habe ich auch eben so ein bisschen gezögert, was hat die Eiszeit hier in den Bereichen gemacht, die nicht vereist waren? Also es gibt schon einen direkten Zusammenhang zu unserem Löss hier.
Ja, aber Moment mal, wir hatten hier keine Vergletscherung. Und Löss ist nicht ein äolisches Sediment.
Doch, genau. Das ist der Punkt. Das heißt, Löss ist eigentlich ein kalkhaltiger Schluff. Warum das jetzt gut ist für die Landwirtschaft, lassen wir mal beiseite. Der durch den Wind hierhin transportiert wurde. Und jetzt die Frage, Kombination mit Gletschern, wo ist der hergekommen?
Vermutlich aus der Nähe der Gletscher?
Yep, genau. Und zwar aus den Sanderflächen, die im Gletschervorland sind. Und die heißen halt heute Sander, weil sie besonders
logisch
sandig sind. Ja, genau. Das ist aber auch erst heute der Fall, denn das Schmelzwasser, haben wir eben gesagt, das bringt alles Mögliche an Korngrößen mit, also nicht nur sandiges Material, auch feineres Material, also Schluff. Und von den Gletschern kommen sehr starke kalte Winde und
die nehmen dann vom Sander quasi, der ja nicht bewachsen ist, weil ja immer wieder was nachfließt und Wasser kommt und mehr Sand und Schluff und all so Zeug. Schluff übrigens mein Lieblingswort in der Geomorphologie. und das dann geht dann über das Urstromtal hinweg und landet irgendwann im Mittelgebirge.
Ganz
oder
genau.
Am Rand der Mittelgebirge.
Ja, der Sander ist eine hochdynamische Landschaft, keine Vegetation, kann sich darauf ansiedeln, ist auch zu kalt, da wächst nichts. Und diese starken Winde wehen die kleinen Schluffpartikel aus und die lagern sich dann hier bei uns am Mittelgebirgsrand ab und wir profitieren dadurch mit extrem guten Böden.
Okay, das heißt, wir haben gute Böden. Irgendwie macht das auch alles Sinn. Ich habe jetzt aber doch noch eine Frage. Ehe unsere Eiszeitfolge fertig abtaut hier und wir quasi fertig sind. Wie sieht man denn, oder wie sieht das denn mit den Fjorden eigentlich aus in Norwegen? Ne? Da gibt es ja diese großen Eintiefungen und die sind doch auch irgendwie durch Eiszeiten entstanden.
Ja, genau. Also vor der Eiszeit waren das eher so Kerbtäler, ne? So V-förmige Täler. Und heute durch das Eis sind die übertieft oder ausgetieft worden durch Gletscherzungen, ne, wenn da Gebirgsgletscher runtergekommen sind, und sind sogenannte Trogtäler. Steile Flanken, relativ flacher Talsohle, und sind dann vom Meer geflutet worden, beziehungsweise reichten damals auch die Gletscher dann teilweise schon bis ins Meer. Das ist eigentlich genau das gleiche wie in den Alpen. Ne? Auch da haben wir diese typischen U-förmigen Trogtäler, die durch die Gletscherzungen so gesehen so geformt wurden. Aber wo du von Küsten sprichst, ne, die Fjorde in Norwegen sind jetzt nur eine Küstenform, die durch Gletscher entstanden sind. Nochmal ein Beispiel aus Deutschland. An der Küste von Mecklenburg-Vorpommern haben wir die sogenannte Boddenküste. Also das ist eigentlich auch nur eine ertrunkene Grundmoränenlandschaft und dann so ein paar Nährungshaken rundherum, also zum Beispiel bei Rügen oder Usedom. Und in Schleswig-Holstein haben wir auch nochmal eine spezielle Küstenform. An der Ostseeseite, da sind diese Förden, also Kieler Förde, Flensburger Förde etc. Das sind eigentlich auch nur so subglaziale Schmelzwasserrinnen, jetzt ganz vereinfacht, so ein bisschen von der Genese ähnlich wie diese Rinnen sehen.
Hast du gerade ertrunkene Grundmoränenlandschaft gesagt?
Ja, klingt gut, ne?
Ja, das wird ein ganz schönes Problem für Landschaften mit dem Meeresspiegelanstieg. Und das wird noch ein größeres Problem, weil wir in der Schule nicht genug Schwimmkurse haben und hier niemand mehr schwimmen lernt. Ja. Also, ich sag dir, nicht nur ertrunkene Landschaften, ertrunkene Schüler. Aber gut, ertrunkene Landschaft, schön.
Aber weißt du, wo wieder alles am besten ist? In Schweden natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Ja, weil natürlich. Da, ne, Skandinavien, da läuft ja alles gut. Da gibt es auch die schönen Schären, auch eine ertrunkene Grundmoränenlandschaft, ein bisschen felsiger. Aber da spielt der Meeresspiegelanstieg durch Klimaerwärmung, also der eustatische Meeresspiegelanstieg, keine Rolle.
Da ist alles besser, die Gletscher sind verantwortlich fürs Bildungssystem. Und
genau, die Kinder können besser schwimmen, alles kein Problem, ja. Da könnte man auch mal zu forschen, ne?
Genau, schönes Mensch-Umwelt-Thema. Ja. Kenne ich schon jemanden, dem ich das unterschiebe.
Ja.
Ja, aber warum ist der globale Meeresspiegelanstieg in Schweden nicht so tragisch? Also das habe ich noch nicht verstanden. Und was hat der Gletscher oder was haben die Gletscher in der Eiszeit damit zu tun? Du hast gesagt, das ist nicht so schlimm.
Also das liegt an der glazial-isostatischen Hebung Skandinaviens.
Das ist mir wieder klar. Physische Geografie. Am Ende muss dann immer noch irgendwas hinterherkommen, das so richtig naturwissenschaftlich wichtig und klugscheißermäßig klingt.
Sorry.
Erst hier ertrunkene Landschaften und dann glazial-isostatische Hebung. Du hast genau eine Minute. Dann gehe ich.
Okay.
Eis essen.
Alles klar.
Schlumpfkotze.
Ja. Also, im Weichselglazial lag ja, wie wir gesagt haben, der Fennoskandische Eisschild über Skandinavien und auf Skandinavien mit einer Mächtigkeit von mehr als 3 Kilometern teilweise. Und das jetzt auch nicht für 1-2 Jahre, sondern für Jahrzehntausende. Kann man sich vorstellen, 3 Kilometer mächtiges Eis über Jahrzehntausend, das drückt ordentlich die Erdkruste nach unten. Das ist eine riesige Auflast. So, also es drückt über Jahrzehntausende die Erdkruste ein, nach unten. Jetzt taut aber innerhalb von so 10.000 Jahren der ganze Eisschild ab. Jetzt liegt dieses gewaltige Gewicht nicht mehr auf der Landmasse. Was macht die? Die fängt an, wo die Auflast nun fehlt, sich langsam zu heben. Und das bezeichnet man als Isostasie, also als Ausgleichsprozess. Und glazial, ne, also gletscherbedingter Ausgleichsprozess. Das heißt, dass manche Teile Skandinaviens sich immer noch um mehrere Millimeter pro Jahr heben. Also es gibt Küstenbereiche in Schweden, die sind halt um mehrere Meter mittlerweile herausgehoben, wo man sieht, wo der Strand mal vor ein paar Jahrtausenden waren. Und ne, mehrere Millimeter pro Jahr, das ist deutlich schneller, Gott sei Dank, als der globale Meeresspiegelanstieg, also der eustatische Meeresspiegelanstieg. Und somit taucht vor allem so in Nord- und Mittelschweden immer mehr Küste aus dem Meer auf. Ne, diese Schäreninseln wachsen so gesehen und die Steilklippen werden höher. Somit sinkt in Schweden der Meeresspiegel aber nur relativ, nicht absolut. Ne? Auch da steigt er absolut, aber das Land hebt sich halt einfach noch schneller.
Ja, da machen die Niederländer totale Klimmzüge mit der Neulandgewinnung. Ne? Und bei den Schweden regelt es der Gletscher.
Ja, die Niederländer tun mir auch richtig leid, weil dummerweise sinken die Areale, die während des Glazials nicht vom Gletscher bedeckt waren, aber im direkten Umfeld des Gletschers waren, die sinken leicht ab. Ja, du kannst dir das vorstellen, wenn du dich auf die Matratze legst, ne, die sinkt da, wo du liegst, sinkt die ein und rundherum wölbt es sich so ein bisschen hoch. Und dieses, wenn du aufstehst, kehrt sich das wieder um. Matratzenisostasie, ne? Und das, was mal so ein bisschen angehoben waren, das ist ungefähr da, wo Teile Norddeutschlands, aber vor allem auch die Niederlande, also die sinken aktuell.
Ja, die haben ja eh nah am Wasser gebaut. Und übrigens, bei mir wölbt sich überhaupt nichts, wenn ich mich auf die Matratze lege. Ich bin ein solches Leichtgewicht. Nichts mit Wölben.
Ja, wir kommen bei den am Wasser gebauten Niederländern auch die Tränen. Das, und ich glaube, bei dir liegt es eher an der brettharten Matratze. Aber genau, ja, das ist wirklich ein Problem für vor allem in den Niederlanden. Ne? Globaler Meeresspiegelanstieg, der Untergrund senkt sich ab und die fördern ja auch jede Menge Erdgas aus dem Untergrund. Das führt auch nochmal mehr zu Subsidenz, also Absenkung. Da kannst du ordentlich Windmühlen zum Pumpen bauen. Ich weiß nicht, ob das reicht.
Ja, ja, Tränen haben wir schon drüber gesprochen, aber bevor wir jetzt hier in den Smalltalk verfallen und über das holländische Atlantis weinen und unsere Folge noch mehr verwässern damit, bringen wir es zum Schluss.
Einfach eiskalt Schluss machen?
Ja, vollkommen unverfroren.
Okay, Holger, bis zum nächsten Mal.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.